Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel jeden Montag mit Claudia Frick
und Florian Freistetter.
Und hallo. Wir sind schon wieder am Ende angekommen unseres Österreich-Specials oder fast am Ende. Es wird dann noch eine Abschlussfolge geben, aber heute besprechen wir das letzte Kapitel des aktuellen österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel. Wir sind fast durch. Einmal müssen wir noch aufnehmen. Und bevor wir uns dem letzten Kapitel widmen, erzählst du noch ganz kurz, was wir im letzten Kapitel gelesen haben, als es um die hohen Berge ging.
Oh ja, das Alpenkapitel des österreichischen Sachstandsberichts. Genau, wir haben uns angeschaut, was eigentlich die Alpen so besonders macht in deren Auswirkungen, die sie erleben von der Klimakrise, aber auch, die sie sich anpassen, verändern können und was da so im Detail passiert, so in Sachen Naturgefahren oder auch als Lebensraum für die Menschen und als Wirtschaftsraum. Und das hat alles sehr gut zusammengefasst, muss ich sagen.
Ja, es war ein interessantes Kapitel und wir haben alle, glaube ich, was über die Alpen gelernt, selbst Leute, die aus Ländern kommen, wo es viele Alpen gibt, wie Österreich.
Das finde ich gut. Selbst wenn man aus einem Land kommt, wo es viele Alpen gibt.
Ja.
Ich hätte gern drei Alpen.
Ihr in Deutschland habt ihr auch Alpen, aber weniger als in Österreich. Wir haben mehr Alpen.
Ja, definitiv. Ja, ihr habt die meisten Alpen, um genau zu sein.
Genau.
Ja, und heute betrachten wir Transformationspfade. Transformation Pathways.
Klingt auf den ersten Blick nicht so spannend wie Alpen. Alpen, da denkt man gleich so an Urlaub. Bei Transformationspfaden denke ich an Arbeit.
Ah, okay. Kann ich nicht komplett abstreiten.
Okay, gut.
Aber diese Transformationspfade, um die es jetzt geht, sind tiefgreifende strukturelle Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Technik, eigentlich in allem.
Klingt tatsächlich nach Arbeit. Tiefgreifende Veränderungen klingt auch anstrengend.
Ja, also kulturelle, soziale, institutionelle Veränderungen sind gemeint, weil das sind langfristige Pfade oder Wege hin zur Dekarbonisierung, also zu einem Leben ohne viel Kohlenstoff in die Atmosphäre zu pusten und eben explizit nicht um punktuelle Maßnahmen.
Mhm.
Also es geht nicht um Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenpakete, die man ja gerne mal schnürt, sondern es geht um eine wirkliche Umstrukturierung, wie unsere Gesellschaft, unser Leben, unsere Infrastruktur funktioniert.
Ich überlege gerade, ob wir das in dem Sachstandsbericht des Weltklimarates auch drin hatten, weil, so wie du es jetzt angekündigt hast, ist das jetzt so eine Anleitung, wie man Österreich klimaneutral bekommt.
Das ist keine Anleitung
okay.
In der Form, weil wir uns eher anschauen, es gibt diese Transformationspfade und es gibt verschiedene, die wir uns angucken können, aber es geht mehr darum zu schauen, welche davon funktionieren denn und was bringen sie uns denn und wo bringen sie uns hin? Wie dann genau es da drin aussieht, der Transformationspfad, welche vielen Maßnahmen gemeinsam mit welchen Veränderungen gesellschaftlich diesen Transformationspfad am Ende genauso werden lassen, also die muss man gemeinsam noch definieren. Also da ist natürlich schon, steckt dahinter, das sollte passieren und am Ende sollte das rauskommen.
Ja.
Ja, aber wir gucken eher, wo landen wir denn dann, wenn wir es so machen?
Okay. Ja, ist auch interessant.
Vor allem, ich finde es halt auch so interessant, weil Transformationspfade ja gerade weggehen von der Idee, dass das jetzt irgendwie eine rein technische Lösung ist, sondern, oder eine rein ökonomische Lösung, sondern das sind so soziokulturelle Prozesse, die von Narrativen und Weltbildern und Werten geprägt sind, die wir so haben.
Okay.
Und da gibt es dann so verschiedene Perspektiven natürlich, die man einnehmen kann. Ne? Also so eine technisch zentrierte Lösung, also so, oder Perspektive, sowas, wenn man fokussiert sich auf Effizienzsteigerung von Technologie, auf Innovation und Technik. Oder man kann mehr so eine strukturkritische Perspektive einnehmen für solche Transformationspfade und sagen, wir betonen hier irgendwie Abbau von Machtverhältnissen und Ungleichheit und Veränderung sozialer Strukturen, wo wir ja schon gelernt haben, dass Abbau von Ungleichheit eine sehr effektive Maßnahme zur Anpassung ist.
Gibt es auch einen Pfad, wo man das den anderen überlassen kann? Wir machen mal eher nichts und warten, dass die anderen was machen. Gibt es den auch? Das wäre uns am liebsten.
Glaub nicht.
Oh, schade.
Ich kann mal so als Beispiel geben, es gibt ja sowas wie ihr grünes Wachstum. Kennst du, also wir haben hier Wachstum, aber wir machen das jetzt grün. Das ist so, ich weiß nicht, wie nennt man das jetzt vielleicht? Technikoptimistisch.
Ja.
Das macht ihr, glaube ich. Ihr setzt auf Innovationen Weil ihr seid ganz optimistisch, dass da was passiert.
Kommt davon, welche Technik. Also wir mögen nicht jede Technik in Österreich. Gentechnik zum Beispiel ist sehr, sehr böse in Österreich. Das mögen wir gar nicht. Mit dem Impfen hatten wir auch ein paar Probleme. Also gut, Impfen gegen Klimakrise haben wir eh noch nicht. Aber ja, ich bin gespannt, was
das
da alles...
Das ist ja eine Impfung gegen die Klimakrise. Okay, ja. Ein anderes Narrativ, ne, um jetzt mal was dagegen zu halten, wäre zum Beispiel eher sowas wie Grenzen des Wachstums. Mhm. Ne? Also wo es ja auch viele sagen, ja, also man kann nicht unbegrenzt wachsen. Das ist dann eher so systemkritisch oder ökologisch betrachtet. Beides sind mögliche Arten zu denken, wie es in Zukunft aussehen könnte, ne, und wie man zu einer Klimaneutralität, zu Dekarbonisierung kommt. Man kann aber natürlich auch sagen, ja, wir wollen aber ein gutes Leben für alle haben.
Ja, das hätten wir auch gern, ja.
Genau, dazu zählt natürlich nicht von der Klimakrise zu stark betroffen zu sein und gleichzeitig aber auch eine gerechte Gesellschaft zu haben. Das wäre dann eher halt so, ja, gerechtigkeitssensibler Blick, würde ich es nennen. Genau, je nachdem, was für ein Bild wir oder welches Narrativ wir im Kopf haben, wonach wir leben oder welches wir vielleicht auch nach außen kommunizieren, sprechen wir ja andere Menschen damit an.
Ja.
Ne, das hatten wir schon mal in einer früheren Folge irgendwann, dass diese Narrative unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen wirken. Ja, bestimmte Leute kriegst du mit grünes Wachstum und andere Leute kriegst du mit Grenzen des Wachstums.
Ja.
So, das bedeutet, diese Narrative und diese Pfade und diese Ideen entscheiden darüber, welche Maßnahmen gesellschaftlich akzeptiert werden oder abgelehnt werden.
Mhm.
Gut. Und wenn man jetzt zurückgeht so, zu dieser Idee der Transformation, mal mit dem Blick, Transformation heißt wirklich ein Umbau von dem, wie wir funktionieren und nicht nur einzelne Maßnahmen, dann verfolgen natürlich diese Transformationen oder Transformationsmöglichkeiten, verschiedene Ziele, also in Sachen Anpassung und Abmilderung. Also Anpassungsziel, die blicken jetzt hauptsächlich zum Beispiel auf Klimaresilienz. Mhm. Ne? Also wie können wir uns anpassen, damit wir alle das gut abfangen können und nicht zu sehr Einzelne betroffen sind. Und Abmilderungsziele, die blicken jetzt mehr auf die typischen Klimaziele, ne? Klimaneutralität bis 2040. War ja großes Ziel oder europäische Klimaziele oder gänzliche Klimaneutralität. Also solche Sachen. Und besonders blicken die auf die planetaren Grenzen.
Okay.
Du erinnerst dich noch an die planetaren Grenzen. Hatten wir die schon mal im österreichischen Sachstandsbericht?
Ich musste gerade überlegen, ich glaube nicht. Weil Österreich ist ein bisschen kleiner als der Planet. Also.
Habe ich auch gehört. Also die planetaren Grenzen hatten wir, das habe ich extra nachgeschaut, in Folge 98 mal im Detail, schon ein bisschen her. Das sind so physikalische, chemische und ökologische Grenzen des Erdsystems, die eingehalten werden müssen, um so die Lebensgrundlage für die Menschheit zu bewahren. Das sind so Ziele von Transformation. Da gehen wir gleich auch rein. Zum Beispiel auf die Verdeutlichung, wovon wir jetzt heute reden. Ne? Also wenn du auf ein Elektroauto umsteigst, wenn du vorher einen Benziner hattest, das ist eine Transition oder eine Veränderung, eine Maßnahme, eine Einzelmaßnahme. Wenn wir den kompletten urbanen Raum umgestalten, zugunsten von FußgängerInnen und RadfahrerInnen, dann ist das eine Transformation.
Okay.
Und die Dringlichkeit, solche Transformationen durchzuführen und nicht nur eine einzelne Maßnahme zu tun, so eine Transition zu machen, die ergibt sich aus den planetaren Grenzen, weil wir hätten gerne eine Lebensgrundlage.
Ja, hätte ich auch gerne.
Ja, und gleichzeitig versucht diese Transformationspfade und auch die Narrative natürlich hervorzuheben, dass es ein Benefit ist, das zu machen und dass es sehr viel kostet, wenn wir es nicht tun. Und mit Kosten meine ich jetzt nicht nur Geld.
Ja.
Das ist so die Prämisse dieses Kapitels. Und dann steigt man quasi jetzt so ein in das Thema planetare Grenzen. Also die Konstrukt, das sich eben um diese Erhaltung von unserem Lebensraum dreht. Und darauf basiert, dass wir nun mal begrenzte natürliche Ressourcen haben und begrenzte natürliche Senken, zum Beispiel für die Aufnahme von CO2 und Müll, den wir in die Atmosphäre, aber auch in unsere Welt generell pusten. Es gibt verschiedene Studien, das habe ich irgendwie so in der Folge 98 dann auch nochmal erklärt. So, da gibt es so 7 bis 9 verschiedene Grenzen, die man sich angucken kann, die je nach Studie ein bisschen anders definiert sind. Egal, wie man es macht, Österreich hat schon 6 von diesen Grenzen überschritten.
Tja.
Für sich. Also man kann aus diesen globalen Grenzen natürlich schauen, was hat denn Österreich da schon für einen Anteil dran? Und worum es hier geht, ist tatsächlich so Belastungsgrenzen wie, und jetzt nur mal auf die 6 konzentrieren, die Österreich schon übertreten hat, sowas wie CO2-Emissionen.
Ja gut, da sind wir schon länger durch.
Exakt. Dann gibt es Phosphor, was man so rauspustet. Da ist auch schon drüber. Stickstoff auch schon drüber. Materialien, also für den Verbrauch von Materialien, gleiches Problem. Ökologischer Fußabdruck, ja, also der einfach verursacht wird. Und Veränderung von Landnutzung, also Land Use Change. Da ist auch schon drüber. So, und da steht ein Satz drin, nachdem man das so gelesen hat, ne, so, und man sich schon so denkt, so, wow, steht da der Satz, exceeding even some of these boundaries can have devastating consequences.
Naja, es sind planetary boundaries, da kann es schwierig werden, wenn man die überschreitet, weil es, der Planet ist halt, da haben wir nur einen davon.
There's no planet B. Ja, exakt. Some, in dem Fall halt 6. Die Idee ist halt tatsächlich, das Konzept ist einfach übertragen von den planetaren Grenzen, so, was ist denn jetzt, ne, der Anteil von Österreich, man kann das ja runterbrechen. Und wo, an welchen Stellen überschreitet ihr da schon Grenzen? Ich glaube, wenn man das für Deutschland macht, wahrscheinlich sieht es genauso aus. Der CO2-Fußabdruck muss man ja gar nicht sagen, nochmal, dass das schon längst jenseits drüber ist. Phosphor und Stickstoff absolut schon drüber liegen über allem. Und es gibt natürlich bestimmte, das fand ich ganz interessant, soziale Indikatoren, die da dranhängen. Also wenn wir ja sagen, ja, das nimmt die Lebensgrundlage, sollte man vielleicht auch nochmal sagen, worum geht's denn? Mhm. Und dann geht's eben um Nutrition, also Ernährung, also oder Ernährungsweise, die natürlich beeinflusst wird davon, wenn wir bestimmte Grenzen überschreiten, weil der Gehalt an Nährstoffen einfach in unserer Nahrung einfach sich auch verändern kann. Sanitation, also Hygiene, Armut, kann Energie, also Zugang zu Energie, Verfügbarkeit von Energie, wenn bestimmte Sachen, ne, also Wasserproblematik, die wir in der letzten Folge hatten, wenn es nicht genug Wasser gibt, um Energie aus Wasserkraftwerken zu erzeugen. Ne? Also das sind Sachen, die man spürt, also so soziale Indikatoren für das Brechen oder Aufbrechen und Überschreiten dieser Grenzen. Lebenserwartung gehört auch dazu, Lebenszufriedenheit, Gleichheit gehört auch dazu und das ist auch sehr interessant, Democratic Quality, also die Qualität der Demokratie. Österreich gehört zu den Ländern, die am wenigsten von dem Überschreiten dieser Grenzen merken, aber einen hohen Overshoot haben, also Beitrag.
Man könnte sagen, es ist gut, aber es ist nicht gut.
Nee, ist nicht gut. Wie es wahrscheinlich eben für westliche Länder einfach der Fall ist. Also, sie gehen jetzt natürlich jetzt erstmal ganz groß nochmal auf das Carbon Budget ein, also auf den Kohlenstoff, das Kohlenstoffbudget und was da so der Zugang ist. Da war ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie viel ich das nochmal aufbereiten will, weil natürlich klar ist, dass das Österreich da schon sehr viel aufgebraucht hat. Und es war egal, wie man es rechnet, aber man kann es ja unterschiedlich rechnen. Das hattest du ja auch schon mal diskutiert. Ne? Also ob man jetzt irgendwie Produzenten- oder Verbraucherprinzip anwendet oder Einkommensprinzip. Also Land, das am meisten am Prozess verdient, so wird berechnet oder pro Kopf oder historische Verantwortung. Man kann verschiedene Sachen machen. Aber am Ende bleibt es natürlich so, dass im globalen Norden am Ende wir sehr viel CO2 quasi importieren. Also im Sinne von, wir produzieren nicht so viel, aber wir konsumieren sehr viel.
Ja, wir lassen das CO2 halt anderswo produzieren für uns.
Ja, und je nach Rechnung, ne, also sieht man dann einfach, was die Veränderungen sind und diese Rechenverfahren, wer hat denn jetzt wie viel Anteil, das finde ich ja auch immer so ein bisschen mühselig, weil es wieder so versucht rauszurechnen, ne, dieses Verantwortung abschieben an andere. Aber was immer da reinspielt und auch bei denen, was sie da diskutieren, ist noch einmal, dass es darum geht, dass Capability betrachtet wird. Also wer hat eigentlich die Möglichkeit, überhaupt viele Abmilderungsmaßnahmen zu tragen? Also wer hat diese Fähigkeit überhaupt und die Möglichkeit, das zu machen? Das ist ja nicht für alle gleich. Manche Länder können keine Photovoltaik oder Wind machen, andere schon so, ne? Oder haben kein Geld dafür. Also das sind so Möglichkeiten. Dann Verantwortlichkeit. Also wer macht hier eigentlich das in die Luft pusten? Und dann wieder Befriedigung von Bedürfnissen oder halt Gleichheit oder Equality, die da auch wieder so mit reinspielt. Also wir müssen ja die Leute alle an einem guten Leben teilhaben lassen.
Das sollten wir machen, ja.
Ja, und dann gibt's natürlich jetzt, da gehen sie dann eben im Detail drauf ein, da wollte ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Es erklärt aber, warum es tatsächlich ein Unterkapitel gibt, das sich bei den Abmilderungsmaßnahmen, bei diesen Transformationspfaden auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung bezieht. Wir erinnern uns an die SDGs, die Sustainable Development Goals. Und da haben sie ein ganzes Unterkapitel, das sich tatsächlich anschaut, was gibt es denn da für Co-Benefits? Wir erinnern uns daran, ne, Sachen, die gut fürs Klima sind und gleichzeitig auch irgendwie für ein besonderes Nachhaltigkeitsziel gut sind. Zum Beispiel nachhaltige Städte sind, ich glaube, das ist das Ziel 11, sind auch gut fürs Klima. Gesundheit und Wohlergehen, das Ziel 3 hängt auch ganz stark mit dem Klima zusammen. Und diese Zusammenhänge schauen sie sich auch nochmal im Detail an. Bei Transformation, ja, wie gesagt, um mehr geht als um Einzelmaßnahmen, sondern es geht ja um eine gesellschaftliche Veränderung und diese Ziele für nachhaltige Entwicklung sind ja genau das.
Ja.
Ja. Es sind ja auch Ziele dabei wie Frieden und Gerechtigkeit, weniger Ungleichheit, bezahlbare und saubere Energie. So, und das führt natürlich an vielen Stellen dazu, dass wir so Co-Benefits haben. Ne? Das eine machen bedeutet auch gleich was für das andere. Und umso stärker ist natürlich das Potenzial für Transformation, wenn wir sowas machen, wenn die so ganz viele Benefits gleichzeitig sind. Es gibt aber natürlich auch ab und an manchen Stellen Zielkonflikte. Ne? Also nicht so viele, also jetzt nicht total krass große, aber ja, Bioenergie zum Beispiel, die kann das Klima schützen, ja, konkurriert aber mit Biodiversität.
Ja.
Und mit Ernährungssicherheit. Also sowas gibt es natürlich auch und die sollte man im Blick haben und nicht hinten runterfallen lassen. Ja, und was sie diese Abmilderungsmaßnahmen jetzt genau bedeuten können oder welche da jetzt betrachtet werden, das kann man in Abbildung 8.5 sehen. Da vereint sich so ein bisschen die möglichen Maßnahmen, die es gibt und deren Kosten, Machbarkeit und Minderungspotenzial.
Grafik dieser Art hatten wir auch im IPCC-Bericht schon. Ich glaube, in der Synthese-Bericht, wenn ich mich richtig erinnere, war eine Grafik mit genau dieser Art drinnen.
Ja, ich glaube auch. Das sind die verschiedenen Sektoren, die Energiesektor, Industrie, Transport, Gebäude und Afulu. Erinnert sich an Afulu?
Waldnutzung und Landnutzungsänderungen und sowas.
Genau, Agriculture, Forestry and Other Land Uses. Und die sind aber genau sortiert nach ihrem Potenzial, Abmilderungspotenzial. Und ganz oben steht der Energiesektor, Electricity, um genau zu sein. Das heißt im Prinzip, wenn man sich das so anschaut, ist darunter nochmal aufgelistet, welche Komponenten das ausmacht. Also der Electricity wird nochmal aufgeteilt in Wind, Photovoltaik am Boden, Photovoltaik auf Dächern, Biomethan, und Wasserkraft. Und dann gibt es Balken, die uns auflisten, im Prinzip die Spanne aufmachen. Rote Balken, also oder Balken in Rottönen, gibt das Minimum an, was möglich ist, so also Lower Bound. Und der blaue Balken in den Blautönen gibt an, so was maximal möglich ist. Ne? Also Lower Bound und Upper Bound. Und je höher der Balken, umso höher das Potenzial.
Genau. Und Windkraft hat ein sehr großes Potenzial.
Also im Vergleich zu, ja, man kann es einfach nur sagen, das ist einfach ganz rechts am Rand. Also der Balken ist so lang, länger geht in dem Fall jetzt nicht, natürlich bricht da die Skala ab. Der Abstand ist aber schon sehr groß. Also Boden, Photovoltaik kommt vielleicht so auf, na, ich sag mal so 80% davon,
ja,
von den Balken. Und das als nächstes, also was als nächstes das höchste Potenzial hat, das ist 50%, das sind die Photovoltaik auf den Dächern. 50% von der Windpotenzial hat das nur. Also das heißt, Wind ist in Österreich das größte Potenzial, das man heben kann für die Abmilderung der Klimakrise. Und das ist aber, glaube ich, auch das Kontroverseste, ne?
Nicht überall, aber da, wo es noch Windmöglichkeiten gibt zum Ausbau, große, da ist es kontrovers.
Ja, okay, das stimmt. Wenn man auf die reinen Zahlen guckt und sich das anschaut, ist es einfach ganz oben und es hat das größte Potenzial und das wäre Weg zu gehen. Also man muss ja auch sagen, das ist natürlich auch recht gut zeitnah umsetzbar. Also wenn man jetzt das nochmal ansetzt, ne, mit was kann man denn schnell tun? Natürlich gibt es noch anderes. Ne? Also die anderen Sektoren haben ja auch solche Sachen. Also Gebäudedämmung ist auch was, was man super kosteneffizient und sofort umsetzen kann.
Beim Energiesektor, ich meine, das letzte in dieser Liste, nur Elektrizität, ist Wasserkraft. Die haben wir auch in Österreich, aber ich meine, so ein Windrad ist sehr viel schneller aufgestellt als ein Wasserkraftwerk gebaut.
Exakt, exakt. Und eigentlich will man ja im Moment eine Priorisierung haben von kosteneffizienten Maßnahmen, die schnell gehen. So, und die man wirklich gut schnell umsetzen kann. Und da, wenn man diese Dimension noch mit reinnimmt, ist halt einfach sowas wie Windenergie, Dämmung von Gebäuden, Solarenergie oder Elektrifizierung vom ÖPNV. Das sind alles solche kosteneffizienten, sofort umsetzbaren Maßnahmen. Genau, also da kann man sich das anschauen. So, was sind denn die Potenziale? Und ich will ja jetzt nicht einzeln durchgehen, weil es sind sehr, sehr viele Balken. Also in der Industrie gibt es ja auch noch diese Stahlherstellung und sowas. Beim Transport haben wir natürlich irgendwie Verbesserungen an Autos, Verbesserungen an hier Güterverkehr, Trucks, um genau zu sein, also LKWs. Aber die sind alle im Vergleich so klein, die Balken. Ja, das ist ein bisschen traurig, aber wenn man nochmal in den Gebäudesektor guckt, sticht eins halt auch relativ noch groß hervor und das war ja schon, was wir besprochen haben, dass man erneuerbare Energien für das Heizen nutzt. Ne?
Wir heizen halt sehr, sehr viel mit Gas in Österreich.
Ja, da ist quasi noch sehr viel Potenzial, da was zu ändern. Man kann da so reinschauen, um sich einfach nochmal anzuschauen, was sind denn die Sachen, die das höchste Potenzial haben, weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah nein, wir lösen das alles hier irgendwie mit, weiß ich nicht, was nehmen wir denn? Wir machen eine Verhaltensanpassung beim Transport. So, da kannst du gucken, das ist der vierte Balken im Transportsektor. Mhm. Ist erstaunlich klein. hingegen das Elektrifizieren, ne, von den Sachen größerer Balken hat.
Ja.
Also so kann man sich diese Sachen nochmal ein bisschen so in die Perspektive rücken. Ja, schön wäre es natürlich alles über Win-Win-Situationen zu lösen.
Ja, es geht halt nicht immer.
Genau, aber manche Sachen sieht man vielleicht auch nicht, dass das eine Win-Win-Situation ist. Also ein Haus thermisch zu sanieren, irgendwie gut zu isolieren und sowas, das kostet ja erstmal mega viel. Und das können sich vielleicht auch nicht alle leisten. Man spart aber über, weiß nicht, 20 Jahre erhebliche Heizkosten und reduziert CO2. Win-win.
Ja.
Man spart am Ende und man reduziert CO2. Aber es ist natürlich eine finanzielle Belastung für Einzelhaushalt, den dieser Einzelhaushalt vielleicht nicht tragen kann, ohne dass da Unterstützung da ist. So, da kann man natürlich also ansetzen. So, hier wäre ein super toller Win-win im Bereich Building, aber den schaffen die Leute nicht alleine. So, also das ist so der erste Teil dieses Kapitels, so das erste Drittel, dass sich diese Grenzen anschaut, dass das alles nochmal zusammenbringt und sich dieses Potenzial anschaut. Und dann geht der Blick jetzt auf die österreichischen Abmilderungsszenarien.
Okay.
Und da habt ihr offensichtlich drei Hauptszenarien, die tatsächlich entwickelt wurden. Das sind EAA-Szenarios, Energieallianz Austria. Und die haben Szenarien entwickelt, die möglichst ganzheitlich sind. Ne? Wir erinnern uns, Transformationspfade sollten ja alles mit beinhalten. Also Energiesektor, die Emissionen, aber auch Landnutzung, Veränderungen, Forstwirtschaft. Also es sollte alles drin sein. Und da gibt es eben drei Szenarien.
Mhm.
Und das erste ist WEM, WEM, with existing measures. Das ist so ein Transformationspfad, der nichts transformiert, sag ich mal. Also es sind ja Szenarien und das ist definitiv keine Transformation. Da werden einfach die beschlossenen Politikmaßnahmen umgesetzt.
Okay, ja, da müssen wir nichts Neues machen.
Ja.
Aber es bringt auch nichts.
Genau, aber es bringt auch nichts, reicht bei weitem nicht aus, um irgendwelche Zielerreichungen für, weiß nicht, Klimaziele 2040 zu erreichen. Da sinkt auch nichts an Treibhausgasen. Genau. Dann gibt es das WAM-Szenario with additional measures. Also das enthält zusätzliche geplante Maßnahmen, die aber noch nicht beschlossen sind.
Mhm.
Ne? Da hat man natürlich jetzt einen deutlicheren Rückgang der Emissionen, aber man erreicht trotzdem nicht das 1,5-Grad-Ziel kompatible CO2-Budget, das man gerne hätte.
Mhm.
Und dann gibt es eben das Szenario Transition 2040 oder Transition 2040, das so ein ambitioniertes Szenario ist mit einer systemischen Transformation. Also umfassende Elektrifizierung, massive Verhaltensänderungen gesellschaftlich, politisch, sehr starker Ausbau erneuerbarer Energien. Alles in verschiedensten kleinen und größeren Maßnahmen. Wie gesagt, ne, also wie man das wirklich in den einzelnen Maßnahmen umsetzt, ist hier weniger relevant. Da gibt es jetzt keine Checkliste für, sondern es muss als Gesamtpaket passieren, mhm, gesellschaftlich. Und wenn man diesen Pfad, also dieses Szenario Transition 2040 macht, dann sinken die Treibhausgasemissionen um bis zu 95% bis 2040. Es sind nicht 100%, die sinkt. Also mit dem Neutral seid ihr nicht, aber nah dran.
Ja, aber das ist ja, wär schon mal, das wäre ja schon mal was.
Ja, definitiv, würde ich so sagen. Also als Beispiel nochmal so, um das zu verdeutlichen, also in diesem WEM-Szenario, weiß nicht, da der Straßenverkehr, vielleicht ein paar mehr E-Autos. Ihr habt schon ein paar Säulen geplant und so, wird leicht dekarbonisiert. Transition 2040 ist alles nur noch E-Mobilität. Es gibt Carsharing ohne Ende. ÖPNV ist das Hauptding und Autoinfrastruktur wird zurückgebaut. Dafür gibt es jetzt Radwege.
Gut, ja, bin ich dafür.
So. Ja, genau. Das sind fundamentale Unterschiede, die du aber eben nicht einfach nur mit, ich mache jetzt einen Radweg. Gott, das finde ich immer so schön, wenn die bei uns irgendwie so einen Radweg bauen, du denkst dir so, ja, wo führt der hin und wo kommt der her? Da ist ja nichts. So, also nicht kein anderer Radweg.
Ja, ja.
So. Aber wenn du natürlich einen richtigen Entwicklungsplan hast, ne, der sagt, wir bauen diese einen Radweg und wir haben aber schon geplant, dass das an die und die Radwege aus den anderen Gemeinden angekoppelt wird und dass wir hier zwischendrin Gebäude aufbauen, wo sich Leute in den Schatten setzen können, um die langen Strecken zurückzulegen, das geht in die richtige Richtung. Das sind die Szenarien, über die wir reden möchten, würde ich sagen. Genau, und dann kommt ein großer Teil Assessment dieser Abmilderungsszenarien. Also was bedeuten die denn jetzt? Und das habe ich im Prinzip schon gesagt, ne? Also WEM, großer Emissionsrückgang ist da jetzt nicht. Reicht nicht. Ich glaube, es sind, ja genau, hier sind 18% bis 2040, die Emissionen zurückgehen im Vergleich zu 2021. Mhm. In dem Szenario, ja, ist nichts. 33% im WAM-Szenario, also mit den zusätzlichen Maßnahmen, ambitionierter, aber immer noch weit weg. Und dann haben wir die 95%. Also man sieht so richtig diese Steigerung.
Ja.
Jetzt kann man das nochmal so ein bisschen aufsplitten nach dem, wo kommt denn jetzt das CO2 her bei den Szenarien? Weil das ist ja das Spannende. Wie sieht denn dieser Transition 2040 Szenario aus in der Zusammensetzung der Treibhausgasemissionen für verschiedene Sektoren? Hier Abbildung 8.6a.
Ui, das sind viele Farben, viele Zahlen.
Ja, es sind tatsächlich viele Farben und viele Zahlen. Und was man da sieht, sind die verschiedenen Farben. Das sind so übereinander gestapelte Kurven, also man sieht so die Menge der Farbe an einem Jahr, also unten sind die Jahre aufgetragen von 1990 bis 2050 und je nachdem in der Farbverteilung sieht man, wie viel Treibhausgasemissionen kamen denn von, oh Gott, International Bunker, das habe ich als erstes gelesen, das sind übrigens große Schifffahrt und Flugzeuge, sowas. Aber auch was kommt von, hier das Rote ist der Energiebedarf für den Transport und die Mobilität, der übrigens einen sehr, sehr großen Teil einnimmt hier so 2005, aber ja. Schon geht, wird ein bisschen kleiner so mit den Jahren. Also man sieht ja so historisch Übergang zu Zukunft, ne? So ungefähr ab 2020 starten die Szenarien, die ich gerade genannt habe. Und die sind dann nämlich mit Linien noch eingetragen. Und die Linien sind tatsächlich die Gesamttreibhausgasemissionen.
Okay, ja, ist interessant. Die das sind.
Und dann sieht man, ne, das WEM-Szenario. Also da ist so ein leichtes Absinken. Man muss sie aber, also mit Goodwill.
Und es kommt auch nicht viel rum. Wir sind dann bei 50% oder irgendwie sowas. Nee, das sind Megatonnen pro Jahr. Ja, also,
exakt.
Aber wir sind ungefähr von, wir stehen jetzt 2020 rund bei 70 ungefähr irgendwie rum, glaube ich, oder?
Genau, und wir kommen so auf 50 ungefähr runter. Ja, so, also das rockt es nicht total. Und es gibt es sind übrigens immer zwei Linien. Das eine ist das Szenario, das aus 2023 Perspektive entwickelt wurde, und das andere aus 2024.
Aber es sind nicht dramatisch unterschiedlich.
Nee, genau, es hilft. Also weil die Maßnahmen verändern sich ja, ne? Also nur zur Erklärung, die Maßnahmen, die da 23 gab, sind ja andere als die in 24 gab. Weil, ne, es wird ja was beschlossen. Hat sich jetzt nicht so viel verbessert. Für das WAM-Szenario sieht es schon deutlich besser aus. Und dann sieht man, dass es dann so runtergeht auf so 2023 Megatonnen CO2 pro Jahr. Und das Transitionsszenario, das ist diese rote Linie. Und da sieht man, wie wunderbar es runtergeht auf die, ich sag mal, ich glaube, es sind so 6,5, genau, steht da, Megatonnen CO2 pro Jahr. Ist deutlich weniger.
Das ist interessant. Also das sind Details, die wir jetzt wahrscheinlich nicht diskutieren müssen, aber mir ist trotzdem aufgefallen. Das erste Detail, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Landwirtschaftssektor eigentlich kaum kleiner wird. Ich meine, der wird ein bisschen kleiner, aber alle anderen Sektoren, die brechen da in diesen Szenarien so ab 2030 richtig ab und werden halt fast auf null reduziert. Zum Beispiel der Transportsektor, der halt wirklich massiv war, der hat so ab 2035 im Wesentlichen aufgehört als CO2-Emissionsquelle zu existieren. Aber die Landwirtschaft, die macht das so vor sich hin und die ist dann auch noch, also von der kommen dann ein Großteil dieser 6,5% am Ende.
Ja.
Der Rest kommt von der Industrie. Und was ich auch interessant fand, in diesem Szenario, da würde ich jetzt wirklich gern mehr Ahnung haben, beziehungsweise die Leute haben, die das modelliert haben, weil in diesem Transitionsszenario haben wir 2040 6,4 Megatonnen CO2, 2045 6,1 Megatonnen CO2 und dann weiß ich nicht, dann denken wir, ach, wir sind schon fast da, jetzt lassen wir es wieder schleifen, weil 2050 haben wir wieder 6,5 Megatonnen CO2. Ja, also das geht einmal kurz runter, wieder rauf und da wüsste ich jetzt gern, warum das so ist.
Das weiß ich auch nicht. Das habe ich da auch nicht gelesen.
Ja, aber ja, es ist ein Detail.
Also wahrscheinlich natürliche Schwankungen. Nein, aber ich fand es überhaupt auch schon interessant, dass es halt so ganz steil runtergeht, ne, bis zu den 2040, aber das ist natürlich euer Ziel. Und dann bleibt es fast so eine gerade Linie. Ne, weiter runter wollen wir dann auch nicht. Wir haben es ja dann, ne, grob geschafft. Aber vielleicht, es geht natürlich gerade bei der Landwirtschaft auch nur bis zum gebremsten Maße, weil Landwirtschaft braucht ihr natürlich so. Und da kann man durch Elektro-Traktoren eben viel machen, die es tatsächlich gibt, wir gelernt haben, eben was tun, aber natürlich nicht gänzlich wegkriegen. Ja, also das finde ich dann nochmal schön zu sehen, wie krass das runtergeht. Also wie dann wirklich der Energiebedarf für den Transport runtersinken muss in diesem Szenario, sich zusammenschränkt zu nichts. fast. Also zu sehr, sehr wenig, dass man es quasi nicht mehr ausmachen kann. Und das ist doch schon noch was, was man erreichen will, aber dafür braucht man natürlich auch viel, was man umsetzt. Also Umstieg von Gasheizung auf Wärmepumpen zum Beispiel. Das reduziert nämlich nicht nur Emissionen übrigens, sondern auch die Importabhängigkeit von Erdgas sinkt.
Ja, das wäre gut, aber wir in Österreich importieren das immer noch sehr, sehr gerne. Und unsere Energieministerin hat auch schon wieder angekündigt, dass man, also Energieministerin haben wir nicht, ich glaube, Energiestaatssekretärin, hat auch, glaube ich, schon wieder angekündigt, dass man doch mal wieder drüber nachdenken könnte mit so Gas aus Russland und sowas. Das kann man doch machen.
Ja, warum nicht, ne? Ich meine, was soll schon passieren? Es gibt übrigens so Transformationspfade, die nur den Energiesektor betrachten. Das ist jetzt natürlich nicht so umfassend, ne? Also deswegen fokussieren sie sich hauptsächlich ja auf diese drei verschiedenen Szenarien, wo nur eins wirklich ein Transformationspfad ist, weil die halt alles mit einbeziehen. Es gibt aber natürlich noch so spezialisierte Transformationspfade für den Energiesektor. Wir haben ja gelernt, da steckt das meiste Potenzial drin. Da schauen sie sich halt über einige Absätze und Unterkapitel dann nochmal im Detail an. Was für verschiedene Szenarien gibt es da? Also das heißen dann, das sind die Integrate-Szenarien oder die Net Zero 2040-Szenarien, die dann eben nochmal ein bisschen unterschiedlich sind. Also zum Beispiel eins setzt total auf hohen Anteil von Import, aber dafür möglichst wenig Bedarf. Also man will ganz wenig Bedarf haben, aber das, was man hat, das will man durch hohe Importe kompensieren. Ne? Und dann, oder das halt andersrum drehen, ne? Dann sagen, man hat ganz, ganz wenig Import, aber man hat einen hohen Bedarf und deckt es dann halt über irgendwie Erneuerbaren. Also so gibt es da nochmal verschiedene Sachen, die sie sich anschauen, aber was man unter allem sagen kann, ne, also eigentlich möchte man ja, dass der Energiebedarf ein bisschen sinkt.
Hätte man gerne, ja.
Sollte sich auf jeden Fall reduzieren. Also ich glaube, ich gucke nochmal gerade, genau, das Transformationsszenario, das Transition 2040, was wir jetzt angesehen haben, da sinkt tatsächlich der Energiebedarf in, oh Gott, das sind Petajoule pro Jahr, das braucht man nicht erklären, aber er sinkt um ungefähr 36% ab zwischen 2020 und 2040. So. Also so stark sinkt der Akt, aber das ist ja nur, das ist nur der Gesamtenergiebedarf. Aber wenn man jetzt reinschaut in den Strombedarf, der steigt in eigentlich allen Szenarien, weil wir wollen ja elektrifizieren. Also der Energiebedarf sinkt insgesamt, aber der Bedarf an Strom steigt, weil wir einfach vom Gas weg wollen zum Beispiel. Genau, und das ist in allen Szenarien der Fall und das sollte man nochmal so im Hinterkopf behalten. Nur weil der Gesamtenergiebedarf sinkt, heißt das nicht, dass auch der Bedarf an Strom sinkt. Nein, im Gegenteil, der steigt. Wenn du auf E-Auto und Solarstrom umstellst, dann steigt einfach dein Strombedarf.
Ja klar.
Benzin. Ist aber besser.
Wir wollen ja nicht sagen, wir wollen zurück in eine Gesellschaft ohne Energie, sondern wir wollen eine Gesellschaft, die keine Treibhausgase erzeugt. Das wollen wir.
Ja, das, ja, sehr gut. Nehme ich so. Und dazu können wir jetzt noch einmal uns die Abbildung 8.9b anschauen. Das könnt ihr alle merken. Ich bin sehr selektiv in den Abbildungen. Es sind super viele drin. Die sind alle super spannend. Aber ich gehe jetzt wirklich nur so auf so Einzelteile von hinein.
Balken und Modelle.
Ja, genau. Also unten siehst du, dass die Modelle aufgetragen sind. Hier Status Quo, WEM, WAM, Transition. Das ist das Transition 2040. Und dann diese Energieszenarien. Integrate, High Demand, Low Demand, dann Net Zero 2040. High Import, High Demand. Nicht so wirklich gut. Genau, aber diese verschiedenen Szenarien, da sind einige noch da. Und gezeigt wird dann in den Balken, die sich so aus verschiedenen Farben zusammensetzen, was der letztendliche Energiebedarf ist in 2040 dann.
Das Relevante, also das ist meine Interpretation, das Relevante ist jetzt nicht so sehr, wie hoch der Balken ist. Also wir wollen nicht den niedrigsten Balken, wir wollen den Balken, der am wenigsten Schwarz und Grau enthält, weil Schwarz und Grau ist der Anteil von Gas, Öl und Kohle. Also uns kann es eigentlich egal sein, wie hoch der Balken ist. In Wahrheit auch nicht, aber wir wollen einen, der keine fossilen Brennstoffe verwendet für die Energie.
Exakt, also diese schwarzen, grauen Farben wollen wir gar nicht. Und dann sieht man Status Quo, das weit über 50%, der da schwarz und grau ist. Bei dem WEM sind es gerade mal so unter 50%, würde ich sagen. Der Balken insgesamt ist ein bisschen gesunken. Das WAM-Szenario, das sinkt auch noch ein bisschen der Balken.
Ne? Also ein Viertel vielleicht, ja.
Ja, und genau, und schwarz-grau ist ein Viertel. Und bei dem Transition 2040, da ist tatsächlich eigentlich, also ein bisschen grau, würde ich sagen, ist noch da. So ein ganz kleines, so ein Hauch von. Aber gleichzeitig, und das kann man sehen, steigt der orangene Balken. Und der orangene ist Strom.
Ja, genau.
Aber der Gesamtbalken bei der Transition ist tatsächlich wirklich deutlich gesunken. Das heißt, das ist das Szenario, wo der Balken an sich, also der Bedarf an Energie am geringsten ist. Mhm. Das heißt ja nicht, ne, genau den will man vielleicht haben, wenn man jetzt auf die Szenarien guckt, die nur den Energiesektor betrachten, also jetzt nicht die anderen mit drin haben, das muss man beachten. Ne? Es geht nur mit dem Energiesektor jetzt. Da sieht man, dass das nämlich auch nochmal sehr unterschiedlich sein kann. Die Balken, die werden gar nicht so viel niedriger im Vergleich zu dem WEM-Szenario, also dem mit den aktuell beschlossenen Maßnahmen zum Teil. Aber die Zusammensetzung ist ganz anders. Diese Integrate-Szenarien haben noch Öl und Kohle drin und Gas, aber wenig, 20% vielleicht. Aber diese Net-Zero-Szenarien, die sich darauf fokussieren, wir wollen 2040 den Energiesektor bitte ohne CO2-Ausstoß haben, da ist quasi nur noch so ein Hauch von Gas.
Ein Hauch von Gas. Also könnte man die Folge vielleicht noch nennen. Ein Hauch von Gas.
Ich fühle mich sehr poetisch. Ja, aber da ist hauptsächlich Elektrizität, also Strom oder Wasserstoff.
Ja, ist auch die Frage. Wenn man so da, es gibt ja Balken, da ist sehr, sehr viel Wasserstoff in diesem Szenario drin. Und da muss man auch mal herkriegen, das Zeug.
Genau, das muss man herkriegen. Das ist, über die Effizienz, darüber kann man sich ja auch streiten. Ne? Wobei da hauptsächlich mitgearbeitet wird für natürlich so hier so LKW-Transport und ähnliches. Also kommt immer drauf an, was da gemacht wird. Aber diese Energieszenarien haben dann schon einen hohen Anteil. Also ich würde sagen, das ist der zweithöchste Balken in den Net-Zero-Szenarien. Ne? Aber das ist nochmal ganz schön, da kann man nochmal sehen, wo soll es denn herkommen, unser Energiebedarf? Und die Antwort ist nicht Öl oder Kohle. Was man sich jetzt natürlich nochmal genauer im Detail anschauen könnte, ist natürlich, wo kommt denn jetzt der Strom her?
Aus der Steckdose.
Ach so. Ja, jetzt wo du es sagst, das zur Zusammensetzung, wo kommt der Strom her, können wir uns Abbildung 8.11b anschauen. Mhm. Bedauerlicherweise hat der jetzt wieder die fast ähnliche Farben, aber die bedeuten was anderes. Weil jetzt gucken wir ja nur auf den Stromsektor, also wo kommt der Strom her. Da wird jetzt natürlich noch unterschieden zu Photovoltaik und Wind und geothermisch und Biomasse. Und auch hier kann man natürlich irgendwie noch Wasserkraft und sowas. Und fossil ist natürlich auch dabei, ne? Wollen wir nicht verschweigen. Und für den Stromsektor im Status quo ist so ein Fünftel ungefähr fossil und ein sehr hoher Teil eben Wasserkraft. Also danach ist nur noch mal so ein Viertel übrig. Drei Fünftel sind auf jeden Fall Wasserkraft. Und das ändert sich aber je nach Szenario, weil in dem Transformationsszenario, wenn du das nochmal anschaust, ist der Balken mit der Wasserkraft ein bisschen gestiegen.
Ja.
Aber wir haben dann einen deutlich, deutlich größeren Balken, fast, also nicht ganz genau, aber schon sehr nah dran an fast genauso groß von Photovoltaik.
Ja, wir werden in diesem Transitionsszenario mehr Photovoltaik haben, als wir jetzt Wasserkraft haben. Und mehr Wasserkraft haben in dem Szenario, als wir jetzt Wasserkraft haben.
Ein ganz, ganz kleiner Mini-Balken nur ist tatsächlich Wasserstoff.
Ja, weil Wasserstoff zu Strom machen ist ja exakt bescheuert.
Ja, aber es taucht trotzdem auf. So, ich dachte schon so, warum? Aber okay, offensichtlich macht das vielleicht an ein paar Stellen dann doch irgendwie Sinn. Wenn man sich jetzt einmal dieses Transformationsszenario mit so einem Net-Zero-Szenario noch vergleicht, und zwar das mit dem Low-Import, aber High-Demand. Mhm. Also ihr habt immer noch viel Strombedarf. Der Balken ist ungefähr genauso hoch wie bei dem Transformation 2040-Szenario. Aber ihr importiert nichts oder wenig. Dann ist der Balken für die Windenergie der höchste Balken. Der größte, der da ist. Und danach kommt erst die Wasserkraft.
Das heißt, die Windkraft macht uns unabhängig. Wenn man sich anschaut, aus welcher politischen Richtung die Widerstände gegen Windkraft kommen, müsste man das irgendwie umlabeln. Dann müsste man die Windenergie müsste man irgendwie so Freiheitsenergie nennen oder so. Vielleicht funktioniert das dann.
Da wären wir wieder bei den Narrativen.
Ja.
Und wie man Leute anspricht für bestimmte Transformationspfade. Aber ich finde das gesamte Kapitel, ne, also diese ganzen Abbildungen, da könnt ihr echt mal eintauchen. Es ist total interessant, diese Aufsplittung. Also ich habe jetzt immer nur A oder B gezeigt, aber man kann in alles einsteigen. Die sind super kompakt. Also man muss quasi gar nicht so viel Text lesen. Man kann sich voll reinstürzen in die Abbildung. Woran ich mich jetzt als nächstes stürze oder dich mit reinstürze, ist das Unterkapitel zu dem ökonomischen Impacts, Auswirkungen von den verschiedenen Szenarien. Und da gibt es nämlich eine Tabelle. Die Tabellen sind genauso gut wie die Abbildung. Tabelle 8.1.
Jawohl.
Und da werfen wir jetzt einen Blick explizit auf das Transition 2040-Szenario. Mhm. Also das, was uns ja ans Ziel bringen würde.
Ja.
Und wir gucken uns an, was passiert denn da zwischen den Jahren 2022 und 2050? Also was verändert sich in Form von Investments, die man machen muss? Mhm. Also welche Investitionen müsstet ihr denn tätigen? um dieses Szenario zu ermöglichen. Und das ist jetzt aufgeteilt in den Industriesektor, also beziehungsweise industrielle Produktion, Energieproduktion, Transport, Mobilität und Gebäude, also die großen Sektoren. Mhm. Die erste Spalte ist die Totalinvestition, was man also insgesamt reinwerfen müsste, finde ich jetzt nicht ganz so spannend, sondern interessant finde ich die letzten zwei Spalten, die sind, was müssen die jährlich mehr aufwenden?
Ah ja, okay, ja.
Ja, genau. Also wie viel Milliarden Euro pro Jahr müsstet ihr mehr aufwenden? Und das liegt insgesamt über alle Sektoren zusammen zwischen 6,2 und 10,9 Milliarden Euro.
Ja, so eine Zahl hatten wir schon auch, als ich über die Politik in der letzten Folge gesprochen habe. Da war das, glaube ich, auch das, der ist das Intervall, das wir investieren müssen. Aber da habe ich einfach nur die Zahl an sich gesagt, ohne die Details.
Ohne die Details, genau. Und das sind ja 1-2% von eurem Bruttoinlandsprodukt.
Sowas in der Richtung war es, glaube ich, ja.
Genau. Ich glaube, es wurden gerade höhere Beschlüsse gefasst für andere Investitionen. Ja. Da könnte man dreimal die Transition reinpacken. Es ist eine hohe Summe, die klingt hoch, aber offensichtlich ist sie mobilisierbar. Mhm. Ne? Für andere Sachen funktioniert es, fürs Klima offensichtlich nicht. Und hier kann man natürlich nochmal in die Details gucken. Also was wäre, also welcher Sektor braucht denn am meisten Investitionen? Und da gibt es halt so Schätzungen. Es gibt ja gesagt 6,2 bis 10,9, also so eine untere und obere Grenze. Und in der oberen Grenze, wenn man sich das anschaut, dann ist auf jeden Fall die Energieproduktion das, worin am meisten investiert werden muss. Und das ist klar, ne? Windräder muss man bauen, Photovoltaikanlagen muss man bauen.
Mobilität ist knapp dahinter, also das ist bei der unteren Grenze ist Mobilität sogar mehr. Mhm. Aber ja, das haben wir auch schon festgestellt, das sind so die großen Brocken Mobilität und Energie, wo Österreich sich drum kümmern muss.
Ja, ich finde halt so super, da diese Zahlen stehen zu haben. Ne? Also dann kann man konkret sagen, ja, warum wollen Sie denn jetzt nicht irgendwie 2,7 Milliarden Euro mal in die Hand nehmen, um unseren Transport und unsere Mobilität umzubauen? Aber Sie können so und so viele Milliarden in die Hand nehmen, um was anderes zu tun. Und natürlich, du hast das beim letzten Mal ja schon gesagt, das Gegenrechnen, das Nichtstun, das ist deutlich teurer. Ich glaube, das waren, habe ich mir auch aufgeschrieben, genau, das waren ja nochmal 7,3 bis 14,6 Milliarden pro Jahr. Das ist mehr als 6,2 bis 10,9, nur nochmal Sicherheit. Ja, also ich meine, ist ja klar, ne? Also durch Hochwasser verursachte Schäden an Infrastrukturen und Gebäuden sind halt teurer als präventive Maßnahmen.
Definitiv.
Die müsste man halt vorab investieren und man weiß nicht, wann genau es sich auszahlt, aber sie werden sich auszahlen.
Ja, ich meine, das ist halt ein Konzept, das ist jetzt gar nicht so neu, das nennt sich Versicherung und das gibt es ja schon recht lange.
Ja. Lebensversicherung. Übrigens, also so Randnotiz, da sind dann auch nochmal so Sachen aufgelistet, ne, wie viele neue Jobs und sowas entstehen durch die verschiedenen Szenarien. Und in dem WAM-Szenario gibt es 37.000 mehr Vollzeitäquivalente an Arbeitsplätzen, die geschaffen werden, zwischen 23 und 40, also 2023 und 2040, im Vergleich zu dem Standardszenario, diesem WEM. Ne? Gibt mehr Arbeitsplätze, wenn man was macht. Krass. Transformationsszenario übrigens hat 50.000 zusätzliche, also das ist noch besser. Noch mehr Arbeitsplätze, wir wollen doch Arbeitsplätze schaffen.
Also meistens sagt, dass die Politik so viele Arbeitsplätze schaffen, ja.
Das Narrativ würde für die jetzt funktionieren. Und jetzt springen wir für den letzten Teil quasi von der einen Tabelle in die nächste. Und das ist nämlich eine wirklich große Tabelle, finde ich, das ist Tabelle 8.2. Was wir hier sehen, ist eine Übersicht über Hinderungsgründe, also Sachen, die eine klimafreundliche Transformation verhindern und Sachen, die die klimafreundliche Transformation ermöglichen. Und jetzt reden wir von den Do's und Don'ts, den Checklisten.
Okay, ja. Passt.
Das ist aufgelistet, also die Inhibitors und die Enablers, also die Hürden und die Ermöglichungsaspekte, die man tun kann, sind aufgeteilt auf 5 verschiedene Bereiche. Und das eine ist Global Governance, also wie gehen wir das Ganze eigentlich so als Gesellschaft global an? Muss jetzt nicht ausschließlich damit gemeint sein, dass das tatsächlich irgendwie nur Regulierungen sind, steckt mehr dahinter, gucken wir gleich nochmal rein. Dann haben wir Demokratie, Gesetz und Wissenschaft. Als zweiten Bereich, als dritten haben wir politisch-ökonomische Rahmenbedingungen. Als viertes die soziokulturellen Rahmenbedingungen und als letztes noch die Anpassungsmaßnahmen.
Ja, was hilft und was hilft nicht.
Was hilft nicht, genau. Und bei der Global Governance, ja, ich würde mal sagen, also ich meine, der erste Punkt sagt schon alles, Contested Global Climate Governance. Das ist auf jeden Fall hinderlich, dass man sich darum streitet, was man jetzt eigentlich tun will, ist ein absoluter Hinderungsgrund. Auch der letzte Punkt, Bullet Point, der da irgendwie drin ist, dass man die nationale Sicherheit gerade über kooperative Zusammenarbeit stellt. Also man denkt eher so national Und wie kann ich mich jetzt als Österreich sichern und nicht so sehr in, wie können wir denn das als globale Gemeinschaft lösen? Was natürlich auch so ein bisschen dann damit reinspielt, also wenn man jetzt nicht nur auf die Tabelle guckt, sondern den Text liest, kommt dann natürlich noch viel mehr, was dahinter steht. Aber da stecken ja auch so Sachen drin wie so Machtasymmetrien, ne? Also es gibt natürlich ein paar Länder aus dem globalen Süden, die mittlerweile geschafft haben, einen höheren Einfluss in den Verhandlungen zu haben. Aber andere haben eher Verhandlungsmacht verloren, einfach durch ansteigende Schulden, ne, Probleme.
Ja, aber ich glaube, dieser Satz hier, Precedence of National Security Policies over Cooperative Governance, mir fällt jetzt spontan kein Land ein oder kein europäisches Land ein, wenn du dir anschaust, Deutschland, Österreich, USA, die Schweiz, was auch immer, Ungarn, wo das nicht stattfindet. Es ist immer national vor Kooperation und Sicherheit vor allen anderen Themen.
Total. Ja, und ich meine, das ist halt einfach eine Gegebenheit, also die müssen wir überwinden. Wenn wir die nicht überwinden, dann wird das nichts. Ich meine, in anderen Ländern der Welt oder wenn man global denkt, gibt es natürlich auch jede mögliche, alle möglichen geopolitischen Instabilitäten und Rivalitäten um Land, um meistens stecken dahinter eher Streit um seltene Erden oder andere Ressourcen, ne, die ja noch hinzukommen und das erleben wir ja auch. Also das ist auf der Don't-Liste halt einfach ein ganz, ganz großer Punkt. Deswegen kurzer Blick rüber zu den ermöglichenden Faktoren und da haben wir natürlich irgendwie ganz oben müsste eigentlich stehen internationale Kooperation, was natürlich da ganz oben steht, ist Effective Democratic Policy Space. Demokratisch gemeinsam effizient handeln. Ne, wir sind ja eine Demokratie, die können wir nutzen. Das heißt, wir können gemeinsam uns dazu entscheiden und mit jeder Stimme dazu beitragen, dass wir uns klimafreundlicher verhalten. Ja, also man kann natürlich irgendwie, was übrigens, ja, das steht da übrigens auch nochmal, ne, das mit dem Increasing Strategic Autonomy and Reducing Import Dependency through Sufficiency and Avoid Measures ist natürlich irgendwie was Positives. Wir wollen unabhängiger werden von Erdgas aus bestimmten Ländern. Das hilft uns aber natürlich auch, durchaus klimafreundlicher zu leben, wenn wir nicht dann stattdessen auf Kohle setzen.
Ja.
Wichtiger Punkt. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die jetzt, wie gesagt, nicht in der Tabelle auftauchen, weil sie kleiner sind, aber die im Text stehen, sowas wie die Klimafinanzierung für ärmere Länder, die wir schon hatten. Also das ist jetzt global jetzt und nicht auf Österreich gedacht. Oder Technologietransfer. Ja, also Österreich könnte bestimmte Technologien nach außen transferieren und in andere Länder weitergeben und Technik-Support leisten, um quasi dort auch Anpassung und Abmilderung zu ermöglichen.
Genau, der alpine Rübenstrom, den du in der letzten Folge vorgeschlagen hast.
Ja, ein bisschen alpiner Rübenstrom, jetzt auch in Düren.
Genau.
Ja keine Berge zum Runterkullern. Naja, Eifel ist nah. Ich schlag das mal vor. So, und dann kann man jetzt so runterscrollen zu dem nächsten Punkt. Ne? Das war ja Demokratie, Gesetze und Wissenschaft.
Lass mich raten, ist es gut oder schlecht, wenn man über Wissenschaft Bescheid weiß für eine Transformation?
Was meinst du mit, wenn man über Wissenschaft Bescheid weiß? Das ist nämlich ein ganz großer Hinderungsgrund Wissenschaftsskepsis. Und da steht wortwörtlich Culture War Rhetoric, also Kulturkampf-Rhetorik, die angewendet wird. Also wo es tatsächlich nicht mehr darum geht, ob wissenschaftliche Fakten jetzt richtig oder falsch sind, sondern einfach die Wissenschaft will uns alles verderben.
Ja, ja.
So, das ist absoluter Hinderungsgrund, um zu diesen Transformationsfaden zu kommen. Genauso wie demokratische Wege, um Klimaanpassungen und Maßnahmen zu verzögern.
Ja, verzögern ist auch blöd immer, ja.
Ja, und das gibt's ja nicht selten, ne? Also diese Verzögerungstaktiken, die ja auch funktionieren, ne? Also Kratien sind super für so Entscheidungen, die sind für sehr, sehr viele Sachen super, aber für so Sachen wie, ich möchte jetzt gerne eine Handlung tun, weil wir brauchen die jetzt für die Zukunft. Und dann ist es natürlich immer möglich, die zu verlangsamen, die zu verzögern, nochmal eine Debatte zu machen, zu sagen, nee, da müssen wir noch mehr ExpertInnen-Meinung anholen und dann kommt der Wissenschaftsskepsis und niemand hört zu. Entscheidungsprozesse brauchen Zeit und das kann man ausnutzen, um sie noch länger zu machen. Ja, übrigens, was da auch noch mit reinspielt, fällt mir gerade noch so ein, so Kurzfristigkeit politischer Zyklen,
ja,
also Wahlen versus Langfristziele.
Ja, aber gut, trotzdem kein Plädoyer für eine Monarchie.
Nein, absolut nicht. Lobby-Einflüsse auch noch mit dabei. Ach, übrigens gab es da in dem Unterkapitel, sage ich nur am Rande, gab es einen ganzen Abschnitt zu Trump und Bolsonaro. Ja, aber ich meine, da stand dann halt auch drin, naja, also das sind halt Rollen, die antiwissenschaftliche politische Agendas setzen.
Mhm.
Und die verhindern einfach alles. Die instrumentalisieren Klimaschutzmaßnahmen als Kulturkampfmaßnahmen und ideologische Vereinnahmung, während sie dann gleichzeitig vom Status quo profitieren. Und die profitieren natürlich auch davon, dass sie immer so einen Status quo-Bias haben. Ne? Wir wollen ja gerne so Dinge eigentlich behalten, wie sie sind und so. Und diese Traditionsargumente, die nennen. Und das ist tatsächlich, also steht auch wirklich im österreichischen Bericht, genau solche Sachen stehen drin, ne? Dass die genau das machen, diesen Kulturkampf ausnutzen. Aber es steht auch noch am Rande was zu den Medien, ne? Also dass Medien immer gerne sensationelle Nachrichten.
Ja, hatten wir auch in der letzten Folge, vorletzten Folge über Politik.
Genau. Ja. Das ist halt auch ein Teil davon. Es gibt aber ein paar Sachen, die natürlich das Ganze fördern und sehr gut sind in der Demokratie. Also man kann strategische Planungsmaßnahmen haben, ne? Also so ein Klimarat, die wissenschaftliche Expertise zusammenbringen mit den demokratischen Einrichtungen und Legislative und so weiter. Man kann Klimarechte einklagen. Ne, das hatten wir ja auch, einklagbare Ziele, wie wir sie in Deutschland ja auch haben. Ja, also das sind Sachen, die helfen. Ein Satz steht da auch noch drin, den fand ich irgendwie auch ganz schön. Liberal constitutional democracies mediate between individual freedom and social order to balance between sectional interests and freedoms. Also wir versuchen unsere individuellen Freiheiten mit unseren gesellschaftlichen Interessen und Freiheiten irgendwie zusammenzubringen und einzelnen Sektoren, die Interessen haben. Und das ist natürlich eigentlich was Positives, ne? Also wir können das ausbalancieren und die Möglichkeit haben wir. Okay, also das wäre das. Und dann gibt es natürlich jetzt hier, gibt natürlich die politisch-ökonomischen Bedingungen, wo es dann zum Beispiel darum geht, dass ein bisschen viel Macht gibt, gerade für bestimmte Sektoren oder Unternehmen oder Business Interests stehen da irgendwie weit oben in der Liste. Oder halt, ja, dieses Wachstumsgedenken, ne, das immer da ist, die eben wirklich zu diesen Hinderungspunkten gehören, genauso aber auch wie so Investitionsunsicherheit und so. Also das ist irgendwie da. Dafür gibt es auf der anderen Seite Möglichkeiten, das gut zu gestalten. Also man kann ja eine ökonomische Planung machen. Ne? Also man kann ja wirklich vorausplanen und man kann versuchen, Innovationen zu fördern, indem man eben Wissenschaft und zum Beispiel fördert. Oder CO2-Preisgestaltung, das hatten wir ja alles schon.
Ja, ja.
Ne? Abbau fossiler Subventionen wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ja, sozioökonomisch und kulturell, da hatte ich eben schon mal den Status Quo-Bias genannt. Ne? Wir bleiben gerne bei dem, was wir haben. Das ist schon so ein Hinderungsgrund. Oder wir haben dieses Awareness-Action-Gap. Wir wissen es, aber wir tun nichts. Das sind wirklich so Verhinderungsgründe oder so unsere Lebensstilorientierung auch. Weißt du, wir sind so an Konsum und Individualverkehr. Ja, soziale Ungleichheiten verhindern es auch. Ne? Wenn die da sind, können sich nicht alle anpassen und beteiligen. Im Prinzip läuft alles auf kulturelle Trägheit hinaus. Das war schon immer so.
Ja.
Genau, das ist ein Verhinderungsgrund, während da jetzt natürlich auf der anderen Seite steht, ja, was hilft denn? Ja, Ungleichheiten abbauen, das Wohlbefinden aller fördern, Beteiligung und Mitgestaltung ermöglichen, Bildung, Klimakommunikation, neue Narrative. Das hilft, kennen wir schon. Sätze standen natürlich jetzt noch der Punkt Anpassungsmaßnahmen. Und da gibt es natürlich auch einiges an diesen Umsetzungslücken. Man weiß, was man tun müsste, aber man tut es nicht. Das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon mal wieder immer dabei, was man schon alles hätte tun können. Und man hat auch so ein bisschen natürlich diese fehlende Integration von Minderung und Anpassung, wo man ja eigentlich gemeinsam auch was tun könnte. Mhm. Ja, also Prävention wäre gut. Und man hat aber auch auf der anderen Seite Sachen, die das Ganze fördern. Und das sind diese Co-Benefits, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Ne? Gründächer senken Temperaturen, binden aber auch CO2. Wunderbar. Eine kommunale Resilienzstrategie stärkt ja die Menschen in ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Wohlbefinden und ihrem Sicherheitsempfinden. Man hat aber auch eben den Effekt, dass sie tatsächlich resilienter werden gegen, weiß ich, Hitze bei Hitzeaktionsplänen zum Beispiel. So, ne? Also ein begrüntes Schulgebäude ist klimaresilienter, spart Energie, schafft einen Lernraum und macht ein besseres Mikroklima. So, also das sind Enabler. Und diese Tabelle kann man sich dann nochmal so vor Augen führen, wenn man sie rausziehen will, wo dann so wirklich nochmal ein bisschen erlebbarer wird, was gemeint ist mit what to do. Und da ist alles auf der Enabler-Seite. Das andere nicht. Also das ist die Don't-Liste, die Inhibitors und dann die Do-Liste. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Weg. Es gibt natürlich noch wirklich auch so eine Liste mit Minimalanforderungen, um so eine klimafreundliche Transformation zu machen. Das fasst im Prinzip nochmal zusammen, was wirklich so das Minimum wäre. Wer sich das anschauen möchte, kann 8.3 machen, aber ich möchte nicht über das Minimum reden. Ich finde, ihr solltet mehr machen. Tabelle 8.3 wäre aber euer Way to go und da wird verwiesen in der Tabelle bei den verschiedenen Punkten auf die einzelnen Unterkapitel, wo dazu was steht. Ne? Also da könnte man auch nochmal tiefer einsteigen, wenn man möchte. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so noch so zum kurz vorm Abschluss, ist ein Satz, den ich wichtig fand, der mir aber auch ein bisschen wehtut.
Oh je.
Ja, ich lese ihn dir mal vor, vielleicht merkst du dann auch, was ich meine. Okay. Also, Multiperspectivity in scientific discourse and a willingness to compromise within liberal democracies are therefore crucial to achieving climate goals.
Ja, wenn wir das alle gemeinsam hinkriegen müssen mit dem Klima, was wir ja müssen, dann müssen wir halt auch mit den Leuten reden, die wir nicht mögen und die vielleicht nicht die Werte vertreten, die wir vertreten, weil ohne die wird es auch nicht gehen.
Ja, und wir müssen Kompromisse eingehen. Und ich finde, aber dieses Kompromisse eingehen tut halt immer so weh, weil man weiß, der Kompromiss ist halt dann, dass wir eben nicht 95% einsparen an CO2-Emissionen oder, ne, sondern halt nur 70. Und das ist halt irgendwie, es fühlt sich halt echt wie ein ganz unangenehmer Kompromiss an, der uns halt am Ende viel kosten wird. So, und manchmal fühlt es sich aber auch so an, dass von uns immer, also von der Seite, die das gerne hätten, so klimafreundliches Leben, immer viel Kompromisse gefordert werden, von der anderen Seite kommt keiner. Aber ich verstehe natürlich, dass es wichtig ist, dass wir Kompromisse eingehen. Aber ich finde es auch gut, dass es Leute gibt, die Kompromisse kritisieren.
Ja, Kompromisse sind per Definition umstritten.
Ja, ich fände es irgendwie schöner, wenn man sich stattdessen, anstatt irgendwie Kompromisse einzugehen, auf einen Konsens einigen könnte. Das ist eher mehr so ein diskutives Zusammensetzen, worauf, also ne, nicht alle müssen ein bisschen Abstriche machen, sondern wie können wir denn gemeinsam unsere Benefits alle maximieren? Ne? Und, ne? Also das ist leicht andere Perspektive, aber ja, da sind wir noch nicht. Aber das ist ein Punkt, wir müssen leider Kompromisse machen. Ich sage schon leider, aber wir müssen Kompromisse machen, damit das funktioniert. Gut, ich glaube, das wäre so das Wichtigste. Ich meine, ich kann jetzt noch über strukturelle Änderungen und kulturellen Wandel und gerechtere Politik reden, aber das haben wir alles schon.
Also wir haben es nicht, aber wir haben drüber geredet.
Ja, wir haben drüber, das hatten wir alles schon in der Folge. Man kann da wirklich da noch viel reden. Sie haben auch wirklich noch viele Sachen da drinstehen. Also, dass man diese Systemwandel bedeutet, also eine Transformation bedeutet auch eine Machtverschiebung. Eine Transformation kann auch bedeuten Degrowth. Nicht wachsen, sondern kleiner werden. Es bedeutet auch eine Neuverteilung von Ressourcen. Das ist natürlich was, wo wirklich viel Widerstand einfach herrscht. Und es hilft aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht, wenn wir ganz tolle climate-friendly Pathways haben und Ideen, die aber teilweise super Utopismus sind, aber dann die Umsetzungsschritte gar nicht folgen können, weil niemand sie mitgeht. So, also das ist echt etwas, wo die Kompromissbereitschaft und das Gespräch einfach einen ganz, ganz großen Anteil ausmachen. Und damit endet Kapitel 8 und damit endet auch unser Durchlesen dieses gesamten österreichischen Sachstandsberichts.
Ja, es endet das Durchlesen des Sachstandsberichts. Unsere Serie geht noch eine Folge ein bisschen weiter, denn wir werden noch in der nächsten Woche noch einmal mit Leuten sprechen, tatsächlich die diesen Bericht auch geschrieben haben. Wir werden in der nächsten Folge ein Gespräch führen, noch einmal mit Daniel Huppmann, den wir ja schon aus der Einführungsfolge kennen zu dieser Serie, und dann wird auch Margret Keiler mit dabei sein, die auch gemeinsam mit Daniel Co-Chair von dem ganzen Bericht ist. Also die beiden haben ja maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Bericht so geworden ist, wie er geworden ist. Und da werden wir auch nochmal über den Bericht sprechen. Wir werden vielleicht nochmal über die offizielle Zusammenfassung sprechen, die Summary for Policymakers. Die haben wir ja ausgelassen in dem Fall. Aber die ist natürlich auch sehr interessant. Und wir werden über das sprechen, was uns so einfällt. Also es wird noch eine letzte Abschlussfolge geben in der nächsten Woche. Das war jetzt auch gleichzeitig die Vorschau auf die nächste Folge, die ich gemacht habe. Und dann haben wir unser Österreich-Thema durch. Und da es ja, wie wir gelernt haben, abseits von Österreich solche Berichte eigentlich nicht gibt, nationale Sachstandsberichte. Es hatte, glaube ich, Großbritannien einen, habe ich jetzt gelernt, bei der Beschäftigung mit diesem Bericht. Und die USA hatten sowas auch, aber naja, die USA haben viel nicht mehr, was sie früher mal hatten aktuell. Also müssen wir wieder mit unserem normalen Programm weitermachen, beziehungsweise vielleicht machen wir auch einmal kurz eine Pause und ich werde den Podcast mit anderem Material füllen und danach werden wir uns wieder der weltweiten interessanten Klimaforschung widmen.
ach, jetzt muss ich mich ja immer wieder entscheiden, was ich dann lesen möchte und worüber ich reden will.
Ja, du kannst ja auch einfach, wenn du willst, dann nimmst du ja ein Lehrbuch Klimawissenschaft 101, gehst das doch da rein, ist auch okay.
Okay, ich guck mal, was es für neue Klimalehrbücher gibt.
Ja, und wenn ihr uns noch was schreiben wollt dazu, dann macht das an podcast@dasklima.fm. Da erreichen uns eure Nachrichten. Da könnt ihr uns Feedback geben, Anregungen, was auch immer. Unter dasklima.fm im Internet findet ihr die Shownotes zu den Folgen, auch mit Links zu den Kapiteln des Sachstandsberichts, zu den Abbildungen, die wir besprochen haben und allen weiteren Informationen. Ihr könnt den Podcast bewerten und ihr könnt und sollt vor allem den Podcast weiterempfehlen. Nicht nur an alle Österreicherinnen und Österreicher, sondern auch an alle anderen Menschen, die sich fürs Klima interessieren, weil das, was in Österreich relevant ist, ist zum Teil auch für andere Länder relevant. Ja. Und wir haben gerade gelernt, wir sollen ja zusammenarbeiten. Also müsst ihr auch wissen, wenn wir zusammenarbeiten wollen, was in Österreich abgeht. Also empfehlt uns gerne weiter und freut euch auf die nächste Folge, wenn wir dann mit den Co-Chairs des Sachstandsberichts noch einmal eine Abschlussfolge aufnehmen.
Freue mich.
Ich auch. Und das heißt, wir verabschieden uns mit dem üblichen Verabschiedungsworten. Meine sind meistens Tschüss.
Ja, würde ich auch sagen. Tschüss.
Dann bis zum nächsten Mal.
Mach gerade noch das Kapitel auf. Mhm. Ich hab das meine Notizen da schon. Die habe ich diesmal schnell gefunden. Jetzt muss ich noch Abbildung aufmachen, damit ich auch gleich. Immer dieser blöde, möchten Sie eine KI-Zusammenfassung haben, Knopf. Den ich nicht klicken kann, weil ich das Abo dafür nicht habe. Das ist eigentlich so doppelt mies.